Herzlich willkommen beim ersten freien Podcast hier auf Spielvertiefung nach dem Redesign. Denn ich habe es ja endlich geschafft. Ich konnte die komplette Seite von Wix auf WordPress umstellen. Und das bedeutet für alle Besucher, dass es schneller und hoffentlich auch komfortabler wird. Denn ab jetzt kommen all jene, die mich mit einem Steady-Abo unterstützen, sofort mit diesem Login auch auf meine Website und können dort alle exklusiven Inhalte ansehen oder anhören. Darunter mittlerweile über 100 Podcasts und Rezensionen. Außerdem gibt's keine doppelten Teaser mehr. Unter Logbuch kann man wesentlich interaktiver auf das Archiv zugreifen und unter Kurs findet ihr jetzt sogar Angaben dazu, was dann demnächst so auf Spielvertiefung veröffentlicht wird. Aber es gibt auch einen kleinen Wermutstropfen, denn mit der Umstellung der neuen Seite habe ich auch alle meine Cookies und den Cache gelöscht und da ist wohl irgendwas schiefgelaufen, denn bei der Aufnahme dieses Podcasts über Capcom hat meine Software nicht auf mein normales Mikro zugegriffen, in das ich jetzt hier reinspreche, sondern leider auf jenes an meinem Headset. Also musste ich die Tonspur reparieren und war doch richtig froh, dass ich es zumindest einigermaßen geschafft habe, denn sonst wäre dieses Gespräch verschütt gegangen. Aber wie gesagt, es hat nicht ganz die Qualität wie diese Aufnahme. Ich musste da ein bisschen tunen. Doch ich denke, dass es noch ganz okay ist und ja, wünsche euch ab jetzt viel Spaß mit diesem Gespräch über Capcom. Und da habe ich einen wunderbaren Gast, den ich aus meiner Zeit in der Redaktion bei 4Players sehr gut kenne und der auch intern bei Capcom aktiv war. Von daher ist das eine optimale Besetzung. Hallo, Paul Kautz.
Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Tag allerseits.
Paul war nicht nur ein Experte für einige Marken von Capcom, gleichzeitig hat er nach seiner Karriere als Spielredakteur auch bei Capcom in der PR gearbeitet. Wie lange eigentlich?
Also ich habe ja nicht nur die PR gemacht, sondern auch Community und Social Media Management. Das war ja so ein Multifunktionsjob. Aber ich war da von Ende 2012 bis Ende 2016. Ja, also 4,5 Jahre.
Und jetzt bist du auch als freier Journalist aktiv, ne? So wie ich.
Ja, genau, genau. Ich bin im tatsächlich eher im Retro-Spielebereich. Also nicht nur, aber die alten Spiele mit den großen Pixeln, das ist halt so meine Passion.
Aber wie der ein oder andere vielleicht gelesen oder gesehen hat, hat Paul auch für die letzte aktuelle G-Nummer 75 einige Artikel beigesteuert. Und du bist ja auch für so einige Magazine am Start, ne?
Ja, genau. Also G ist aber ein großer Spaß. Vielen herzlichen Dank dafür. Aber ich schreibe auch für GameStar, für die CT, für Heise, für Unternehmen wie United Games und halt natürlich, wie gesagt, Retro-Spielebereich, also für die Retro-Gamer in Deutschland und in England und für ein paar andere Magazine. Ich bin weit verteilt. Man wird mich einfach nicht los.
Das will auch eigentlich niemand, der dich kennenlernt. Denn abgesehen davon, dass du unheimlich sympathisch bist, wir haben uns, glaube ich, immer ganz gerne zusammengearbeitet.
Kann ich bestätigen.
Hast du ja auch schon die Vielfalt erwähnt. Du sagst zwar jetzt, du konzentrierst dich aktuell auf Retro, aber damals war es zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, dass dein Appetit auf Spiele doch einige Genres so überschreitet.
Ja, das hat sich bis heute auch nicht geändert. Also privat spiele ich immer noch querbeet, alles Mögliche und natürlich auch beruflich. Wenn ich halt zum Beispiel für GameStar schreibe oder für die G, dann schreibe ich ja nicht nur über Spiele, die im Zweifelsfall älter sind als ich, sondern halt schon auch über aktuellen Kram. Aber es geht halt darum, wo mein Herz tatsächlich am lautesten und heftigsten schlägt. Und das sind dann doch eher die älteren Spiele. So gerade aus den 90ern. PC-Titel, Amiga-Titel, Mega Drive, erste PlayStation. Ja, da lacht mein altes Herz.
Ja, und wenn ich aus meiner Erfahrung mit dir ein Maskottchen wählen müsste, das zu dir passt wie kein anderes und auch zu den Spielen, die du magst, dann wäre es eindeutig Mega Man.
Verdammt. Du kennst mich gut.
Der in Japan ja auch Rockman genannt wird, ne?
Ganz genau. Rockman.
Wie kam es denn dazu, zu deiner Liebe?
Ach, ich hatte schon immer ein Faible dafür, mich selbst zu geißeln. Und da landet man ja zwangsläufig bei Mega Man. Aber ja, ich hatte mir natürlich Anfang der 90er, wie alle vernünftigen Kinder, das Club Nintendo Magazin geholt. Das große Hausmagazin von Nintendo Deutschland. Und als ich mir dann halt den Gameboy gekauft hatte oder bei einer Freundin mit dem NES gespielt hatte, kam früher oder später unweigerlich natürlich Mega Man auf den Tisch. Und nachdem ich das zuerst auf dem Gameboy gespielt hatte tatsächlich, das erste Mega Man, dachte ich mir, das war ein fantastisch, wahnsinnig schweres, großartiges Spiel. Und dann hatte ich Mega Man 2 auf dem NES gespielt. Und nachdem da bei mir der Haarausfall eingesetzt hat und ich gefühlt 3 Monate später das erste Level geschafft hatte, dachte ich mir, fantastisch, bitte mehr davon. Und ja, seitdem hat mich Mega Man nicht losgelassen. Also die Reihe liebe ich noch bis heute, aber tatsächlich nur die Hauptreihe mit den Mega Man Legends oder halt den Rollenspielablegern konnte ich nie groß was anfangen. Aber die Hauptreihe von Mega Man, die spricht immer noch genau meine Sprache, auch wenn ich jetzt mit aktuell 49 Jahren nicht mehr ganz so durchhaltefähig bin wie einst. Aber es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß.
Du hast es ja schon angedeutet, der Anspruch, die Schwierigkeit, lange, lange bevor es den Begriff Souls-like gab oder irgendwie Masochore oder was weiß ich, was so aktuell umherschwirrt, gab es eben diesen Mega Man. Und der stand für sich und überhaupt. Japanische Spiele waren oft, was das angeht, also Plattformer und so weiter, vielleicht auch aufgrund der Tradition der Spielhalle, die ja auch Capcom hat, richtig knackig und knifflig. Und mit Mega Man sind wir ja schon mittendrin im Herzen Capcoms und bei einem seiner großen Genies und der großen Namen, also Keiji Inafune, der ja als Künstler und Illustrator angefangen hat. Und dann, da hat er ja auch den Mega Man konzipiert, ne?
Genau. Und ja, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Teile tatsächlich auf seinem Mist gewachsen sind. Die Mega Man-Serie, die ist ja im Prinzip wie ein Wildwuchs dann irgendwann groß geworden. Und er konnte ja den Erfolg dann sehr viel später leider nicht mehr wiederholen mit Mighty Number 9. Das ging ja ziemlich in die Hose. Aber ja, das war halt damals diese große Zeit, also gerade die Mitte der 80er bis Anfang der 90er, der großen kleinen Werke. Und gerade Capcom hat sich da extrem hervorgetan. Wenn ich so an deren NES-Spiele zurückdenke, was die da für einen Output hatten, die waren alle zum Teil wahnsinnig schwer, aber auch, wenn ich zum Beispiel an sowas wie DuckTales denke, den großen Jump'n'Run-Klassiker, mittlerweile habe ich den bestimmt mehrere Dutzend Mal durchgespielt in meinem Leben, also ich weiß durchaus, mich durch DuckTales zu bewegen, aber das ist noch bis heute ein herausforderndes Spiel, das immer noch wahnsinnig viel Spaß macht. Und wann immer ich das Thema vom Mondlevel höre, dann wird mein Grinsen ganz automatisch wahnsinnig breit. Also das klappt bis heute.
Diese Arcade-Tradition, die steckt bis heute in vielen Spielen von Capcom. Und meine Güte, wir werden nicht auf alle eingehen können, aber keine Bange, da kommen noch mehr zur Sprache. Was ich vorhin angedeutet hatte, also Capcom hat den Hauptsitz in Osaka 1979 gegründet und teilt so in dieser Pionierphase einige Gemeinsamkeiten mit Konami. Nicht nur, dass es eben auch ein japanischer Hersteller ist, sondern sie haben auch ihre Wurzeln in der Spielhalle und tatsächlich die älteste Erinnerung an Capcom würde mich zurückführen in den Pazifikkrieg, wo ich in einem Vertikalscroller die japanische Flotte vernichte 1942.
Genau.
Das war das erste, oh mein Gott, habe ich diese Shoot'em-ups geliebt und das war auch einer meiner Lieblingsautomaten in der Pommesbude.
den habe ich auch gespielt, allerdings erst später. Ich bin ja im Osten aufgewachsen, also hinter dem Eisernen Vorhang. Das heißt, bis zum Fall der Berliner Mauer hatte ich keinen Kontakt zu der westlichen Arcade-Ware. Aber dann im Jahr 1992 hatten wir eine Klassenfahrt nach England. Und da weiß ich noch, auf der Fähre standen Spielautomaten herum. Und da waren zwei Capcom-Automaten dabei. Und das war mein Erstkontakt mit diesen Spielen. Das eine war 1942, das andere, das war Street Fighter 2.
Oh, Street Fighter auch fantastisch, natürlich. Da habe ich das auch noch richtig gern gespielt. Und nicht zu vergessen, Ghosts'n Goblins.
Ja, auch du hattest offensichtlich so dieses Selbstkasteiungsding damals schon echt gut drauf, oder?
Also das war so hart, ich war froh, dass ich das später dann irgendwann auf dem Amiga zocken konnte.
Ich habe, um jetzt mal eine ganz kurze Tangente zu beschreiten, vor nicht allzu langer Zeit auf der Switch Super Ghosts'n Goblins durchgespielt. Also das SNES, das SNES-Spiel. Und ich habe nicht die geringste Ahnung mehr, wie ich das damals, also in den frühen 90ern, jemals schaffen konnte. Denn mittlerweile kriege ich das nur noch und wirklich nur noch über Quicksave-Spamming an. Das ist so ein schweres Spiel. Meine Güte.
Oi. Es ist auch so, wenn ich mich recht erinnere, war es damals, also in dieser Arcade-Periode auch so und tatsächlich dann auch noch auf C64, Atari, Amiga, dass dieses Durchspielen an sich recht selten war.
Ja gut, damals hatte man ja auch in einem aus mysteriösen Gründen stets gut gefüllte Diskettenbox. Das war die Magie der Welt, ich konnte mir das nie erklären. Na gut, ich muss zugeben, ich habe tatsächlich, also so Arcade-Spiele habe ich nie auf dem Heimcomputer gespielt.
Auch später dann nicht?
Nee, also wenn ich jetzt gerade an sowas wie Ghosts and Goblins denke oder halt Golden Eggs oder sowas, von wovon es Umsetzungen auf Heimcomputer gab, das habe ich alles auf Mega Drive oder Super Nintendo gespielt. Auf dem Amiga eher nicht. Und gerade auf dem Mega Drive, da waren die Diskettenboxen mysteriöserweise nicht so gut gefüllt. Und da war dieses, du kannst dir nur alle 3 Monate ein Spiel leisten, jetzt spielst du das gefälligst durch Prinzip sehr viel ausgeprägter.
Ja, vor allem, wenn man dann selber tatsächlich investiert hat und unterwegs war mit seinem Fahrrad irgendwo, in irgendeiner Elektronikabteilung oder so. Aber was mir gerade so einfiel, ist, dass dieses Phänomen, dass man sehr viel Auswahl hat und die Sachen gar nicht mehr zu Ende spielt, ist ja auch ein modernes jetzt wieder, ne? Stichwort Game Pass und Co. Man hat Demos und Steam, kommt es ja gar nicht mehr hinterher und auch da muss man sich richtig konzentrieren, dass man was durchspielt.
Ja, absolut. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, ist dieser Prozess auch sehr, sehr viel ausschweifender und sehr viel schwieriger zu überblickender geworden. Ich meine, klar, damals auf dem Amiga oder PC, dann hatte man halt, keine Ahnung, ein paar Dutzend Spiele zur Auswahl oder sowas, zwischen denen man sich entschieden hat, sagen wir mal 100. Irgendwann, die Disketten wuchsen ja auch nicht auf Bäumen, die mussten ja auch recycelt werden. Aber wenn ich jetzt alleine nur an meinen Steam-Backlog zurückdenke und den Anzahl der Spiele, die ich noch da irgendwann mal gekauft habe in dem einen Sale und noch nie angefasst habe, und da fange ich noch nicht mal an, von Game Pass oder dergleichen zu reden, ich brauche definitiv ungefähr 7 Lebenszeiten, um nur das aufzuholen, was ich heute bereits habe. Und jeden Tag erscheinen ja Dutzende neue Spiele. Also da war die Übersicht seiner Zeit doch deutlich einfacher. Plus kam noch dazu, damals die Spiele, ich meine, diese waren in 1 oder 2 Stunden durchgespielt, wenn man sich vorher ein paar Wochen lang durchgebissen hat, natürlich. Aber die waren ja sehr viel kürzer.
Ja, und trotzdem hat Capcom mit dazu beigetragen, in seiner langen, langen Geschichte, dass es für uns Spieler verdammt knifflig war, sich zu entscheiden. weil da gab es so viel illustre Marken. Ich fasse nur ganz kurz die Anfänge zusammen. Also 1979 gegründet, hatte ich erwähnt. Dann gab es erst die Arcade-Phase mit den Shoot'em-ups. 1942 Street Fighter, Ghosts and Goblins und auch Mega Man, oder?
Nee, Mega Man war ein NES-Start.
Okay, jedenfalls gab es dann irgendwann einen, ja, ich sag nicht einen großen Bruch, aber dann doch eine sehr relevante Entwicklung für Capcom in der Frühphase. Und zwar 1996, als Shinji Mikami Resident Evil für die PlayStation entwickelte. Natürlich nicht alleine im Team, aber er war der Regisseur, hatte sich an Alone in the Dark recht offensichtlich orientiert und damit viel Erfolg. Wie hast du das so in Erinnerung, diesen Survival-Horror, der da plötzlich aus Japan kam?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine PlayStation, also keine eigene. Ich war damals noch ganz, ganz tief im PC-Spiel versunken und die PC-Umsetzung von Resident Evil erschien ja erst später. Da ist das an mir vorbeigegangen. Aber als ich dann selbst in die Spielebranche kam, 1998, habe ich beim Magazin namens PC Joker gearbeitet. Und einer meiner Kollegen, Markus Ziegler, der war ein riesiger Fan der PlayStation, also Konsolen im Allgemeinen. Der hatte auch den Saturn zu Hause und dann Dreamcast etc. Also der war immer an vorderster Front. Und bei dem haben wir abendlich nach Feierabend immer gemeinsam den ganzen Konsolenkram gezockt. Und da weiß ich noch sehr genau, da hatten wir nicht nur Tekken 3 und dergleichen gespielt, sondern eines Tages hat er auch Resident Evil ausgepackt. Und für jemand wie mich, der zu diesem Zeitpunkt halt Quake und Duke Nukem 3D und noch dergleichen gespielt hat, war das mit einem Mal alles so langsam. Was geschieht da? Ich hatte 92 Alone in the Dark gespielt, fand das auch super gruselig damals. Aber Resident Evil, als ich meinen ersten Kontakt damit hatte, hat mich überhaupt nicht wirklich berührt. Weil das kam mir damals veraltet vor. Ich habe das erst später zu schätzen gelernt.
Interessant. Siehst du, das hätte ich nicht gedacht. Das war, also für mich war es damals, hatte man dann nicht die ganzen Vergleiche wie heute und auch nicht diese Weisheit, dass man zurückblicken kann. Aber es wirkte, wie du schon gut beschrieben hast, auf jeden Fall wie ein Kontrapunkt.
Ja, voll.
Denn eigentlich ging alles Richtung 3D-Schnelligkeit und große Welt. Und das war wieder so was, fast schon gemütlich Gruseliges in dem Sinne mit kleinen Räumen. Dann die Steuerung, die eben alles andere als das war, was man so aus seinem Shooter kannte, den man vielleicht mit Kumpels gezockt hat oder auch von schnellen Beat'em-ups oder irgendwas. Das ging im wahrsten Sinne des Wortes, schlurfte Capcom da in eine ganz andere Richtung und hatte tatsächlich Erfolg damit.
Ja, das, ich meine, völlig zu Recht auch. Also manche Sachen, die bleiben halt einfach auch unabhängig davon, wie man zu dem Spiel steht. Also der vermaledeite Zombiehund, selbstverständlich hat er mir das Herz in die Hose gekloppt, als er durch die Scheibe gesprungen kam. Unabhängig davon, ob ich solche Schockmomente schon aus anderen Spielen kannte. Aber das war einfach so super inszeniert, dieser Moment. Das war, also wenn ich gerade an die Steuerung zurückdenke, an die Panzersteuerung, ich meine, klar, die war damals noch der Standard. Das war in anderen Spielen wie Little Big Adventure zum Beispiel, das für mich ja eines der schönsten Abenteuer aller Zeiten ist, auch nicht anders. Aber Resident Evil, das erste, ich wünschte, ich hätte das damals direkt zum Start erlebt. Ich bin ziemlich sicher, das hätte da einen noch tieferen Eindruck hinterlassen.
Interessant finde ich, dass in dieser Phase, also Mitte bis Ende der 90er, die Japaner, darunter eben auch Capcom, aber auch Konami, dann zwei Jahre später mit Metal Gear, schon gegenüber dem Westen im Allgemeinen, sage ich mal, eigene Akzente setzen. Also hier der Survival-Horror. Jetzt darf man nicht vergessen, ich habe Alone in the Dark erwähnt, es gab auch schon andere Horrorspiele, so ist es nicht, schon längst im Adventure-Bereich. Aber nichtsdestotrotz hat Resident Evil und natürlich von Konamis Seite dann später Silent Hill und natürlich anderes dazu beigetragen, dass sich das so etablierte und dass man das mit Japan verknüpfte. Und genauso hat dann Konami ebenfalls Tempo rausgenommen und Schießen rausgenommen und eben diesen Agenten da herumschleichen lassen. Und da, in dieser Phase hatten die Japaner aber einen ganz hohen Stellenwert bei mir. Also da hatte ich richtig Respekt davor, dass da so ganz andere Spiele designt werden.
Ja, aber ich meine, zu diesem Zeitpunkt war ja Capcom schon mehr als ein Jahrzehnt ziemlich dick im Business. Also die hatten ihre Spuren in der Spielebranche ja schon wirklich sehr deutlich geprägt. Also wenn ich da gerade an die Hochphase des NES denke, die bestand ja nicht nur aus Nintendo-Spielen, sondern gerade Konami und Capcom, die haben also speziell auf dem NES ja auch richtig dicke Spuren hinterlassen. Wenn ich da an Spiele denke wie DuckTales 1 und 2, Chip und Chap oder eben die Mega Man-Serie, die sind für mich genauso für den NES-Erfolg verantwortlich wie Super Mario Bros. 3 oder Contra.
Ja, und auch da hat das, was so in der Spielhalle eigentlich schon etabliert war, was man aber hierzulande auch erst später kennengelernt hat und was nicht so deutlich war wie in Japan, wo das normal war, hat sich dann eben fortgepflanzt auch, ne, auf die Konsolen. Also dieses Arcadige, dieser Anspruch, aber auch dieser Spaß an schneller Bewegung, aber auch an kleinen Geschichten und so, das haben Capcom und Konami dann nie ganz verloren und immer wieder so ein bisschen weiter gefüttert, ne, mit Serien und neuen Helden.
Ja, und ach Mensch, das trifft jetzt natürlich voll in mein Beuteschema, aber gerade wenn ich an Konami zurückdenke, an deren Hochphase auf dem NES und auf dem SNES, mit Spielen wie Contra 3 oder Parodius, Axelay, da geht mir natürlich das Herz auf. Und also gerade Capcom, die waren ja dann auch extrem aktiv. Wie gesagt, Super Ghouls and Ghosts zum Beispiel, habe ich ja schon erwähnt. Ich meine, das ist ein Spiel, das einem den Zahnschmelz brechen lässt. Aber das qualitativ so extrem hochwertig, ohne jede Frage. Und ich meine, es gibt in der Vergangenheit von Capcom natürlich jede Menge Flops, Fehltritte. Auf die kommen wir ja auch noch zu sprechen. Aber dafür, dass es diese Firma jetzt auch schon fast 40 Jahre lang gibt und das ist ja noch bis heute ein Familienbetrieb, wird ja vom Tsuchimoto-Clan geleitet, durch alle Chefetagen hindurch, ist das eine Firma, die mit beständiger Beharrlichkeit Qualität abliefert und jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte einige der wichtigsten Franchises der Spielebranche überhaupt produziert hat. Und das ist alle Makel und Flops zum Trotz eine hoch beeindruckende Leistung. Hm.
Leider habe ich einiges davon erst sehr spät kennengelernt. Also wie gesagt, es ist ja auch so, dass nicht alles eben in der Pommesbude ausgestellt worden ist. Und selbst in den großen Spielhallen, wenn man da mal reinging und neben Pool und, weiß ich nicht, Flipper und Kicker da eben das Glück hatte, dass da Arcades waren, waren das dann auch nicht 20, 30 Stück, ne?
Nee.
Von daher musste man immer Glück haben, wie du auf so einer Fähre nach England oder ich irgendwie in Italien Urlaub, dass da mal irgendwas Neues ist. Man konnte sowas eben auch nicht bestellen oder durch die Cloud sich ziehen. Deswegen habe ich zum Beispiel einige Sachen sehr spät kennengelernt. Also, und dann meist auf dem C64 oder Amiga, also so ein Commando zum Beispiel. Mhm. Das ist auch ein Shoot'em-up, das kannte ich nicht so. Dann Bionic Commando war mir völlig neu, bis Capcom das dann, ich glaube, ich habe es sogar besprochen, nochmal als Remake rausbrachte groß, da sprechen wir auch nochmal drüber. Das erschien dann 87 als Arcade-Spiel, aber ist voll an mir vorbeigegangen. Und ich war ja schon immer leidenschaftlicher Rollenspieler, aber Breath of Fire von Capcom zum Beispiel ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Hast du das mal gespielt?
Nee, das war niemals meins. Also die ganzen Rollenspielserien. Ich kenne den Namen, aber ich habe da selbst nie einen Finger dran gelegt. Aber was mich persönlich da immer gefreut hat, ist, ich habe erst vergleichsweise spät erfahren, dass Capcom für einige meiner liebsten Zelda-Teile verantwortlich zeichnete. Also mein allerliebstes Zelda-Spiel aller Zeiten, von allen, ist
Oh, Paul, du weißt genau, was das jetzt.
Ja, ja, das ist. Ich hab die Federhandschuhe ausgepackt, das ist kein Problem, Jörg. The Minish Cap für den GBA. Das ist so ein wunderschönes Kleinod und das ist von Capcom.
Ich würde jetzt gerne widersprechen, aber mein Problem ist, die Primärquelle fehlt mir. Ich habe es nicht auf dem GBA gespielt.
Du kannst es auf der Switch nachholen. Das ist Teil des GBA-Angebots im Switch Online-Programm.
Das hätte ich jetzt auch nicht so auf Anhieb gewusst, dass das von Capcom ist.
Ja, also genauso wie Oracle of Seasons und Oracle of Ages. Das sind Capcom-Spiele.
Man darf ja nicht vergessen, dass Capcom und Nintendo dann auch eine berühmte Partnerschaft hatte, diese The Capcom 5, die es da gab. Mhm. Also, die kamen zumindest von Capcom und wurden exklusiv entwickelt für den GameCube. Die habe ich alle gespielt. Also, Beautiful Joe, Resident Evil 4, natürlich, Killer 7, PN03.
Ja, ich meine, Beautiful Joe. Was für ein fantastisches Spiel, aber dass das jemals erscheinen durfte, kann ich mir ehrlich gesagt bis heute nicht erklären. Das war von Anfang an in der kleinstmöglichen Nische platziert, so ein stylischer 2D-Brawler. Also gerade den ersten Teil liebe ich bis heute, aber das hat auch niemals irgendeine Fangemeinde gefunden, oder?
Ja, es war ja, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Strategie und so zu sprechen kommen, auch eine Reaktion von Capcom, diese Kooperation mit Nintendo und dieses Investment in kleine, kreative Spiele, eine Reaktion darauf, dass nach dem angesprochenen Erfolg von Resident Evil, dem ja, wie wir wissen, ein paar Teile folgten, Capcom sich dachte, hey, wir können weitere Serien etablieren, die so, ja, nicht in dieselbe Richtung gehen, aber die dasselbe versuchen. Also so eine Marke erschaffen, Helden erschaffen, Universum. Und dann gibt's ja auch drei, die man da nennen muss. Auf der einen Seite Devil May Cry, für die Leute, die Hack and Slay und Co. mögen und Dämonen. Dann Onimusha, ebenfalls mit Dämonen, aber mehr für die Samurai-Fans wie mich. Und dann hätten wir da noch ein Dino Crisis, mit dem ich nie warm wurde. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu diesen dreien? Devil May Cry, Onimusha und Dino Crisis.
Also, ich fange mal von hinten an. Dino Crisis könnte mir leider kaum egaler sein. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß, ich habe den ersten Teil mal auf der PlayStation angespielt. Und das hatte alle Nachteile von Resident Evil und nur den einen Vorteil, dass es halt coole Dinosaurier hatte. Also ich habe das niemals ernst genommen, dieses Spiel.
Ja, und ich kam auch nicht rein. Also das war ja so der Versuch, Survival-Horror auf eine andere Art, vielleicht, weiß ich nicht, mit Jetpack und so ein bisschen cooler. aber es hat wirklich nicht funktioniert und da habe ich auch sehr schnell zu viel geflucht.
Ja, ja, zu Recht. Nee, Onimusha war schon cool. Aber Devil May Cry war mir immer lieber und deswegen habe ich nie für mich so richtig verstanden, was ich eigentlich mit Onimusha anfangen soll, wenn ich doch Devil May Cry haben könnte. Und deswegen habe ich dann lieber Devil May Cry gespielt und da, muss ich ganz ehrlich zugeben, da ist mir bis heute dieses quasi Spin-off am liebsten, das DMC, das den jungen Dante ja quasi in den Mittelpunkt stellt, das einfach nicht zuletzt, weil das halt auch diesen fantastischen Soundtrack von Noisia hat. Das ist ein wirklich cooles Spiel ist. Die normalen Devil May Crys, muss ich ganz ehrlich sagen, sind mir ein bisschen zu sehr auf die Japano-Kacke gehauen. Das ist ein bisschen sehr over the top. DMC ist ein kleines bisschen geerdeter, was auch daran liegen dürfte, dass es halt nicht direkt von Capcom entwickelt wurde, von Ninja Theory, die ja ohnehin so ein bisschen unter Großartigkeitsgeneralverdacht stehen. Und daher DMC jederzeit gerne Onimusha, naja, wenn es halt unbedingt sein muss.
Ich wurde auch nie so richtig warm mit Devil May Cry und habe dann eher Onimusha bevorzugt, vielleicht auch eher Richtung Action-Adventure natürlich geht. Und wenn man so möchte, ja schon sowas ist wie der Versuch, Resident Evil im alten Japan, also zumindest hast du auch Kampf und Rätsel und findest Gegenstände, die du irgendwo einsetzen musst. Mir hat dieses Spielprinzip immer sehr gut gefallen. Hinzu kam natürlich dieses pseudo-historische Flair. Und Devil May Cry war sehr schnell auf den Punkt. Aber das war auch die Phase, wo ich auch nicht mehr so viel zum Beispiel Fighting Games gemacht habe. Jetzt ist Devil May Cry natürlich keins, wie wir wissen.
Ja.
Aber Street Fighter und Co., das habe ich sehr gerne in der Spielhalle gespielt, am Anfang auch noch auf der Konsole. Aber ich weiß noch, wo du dich zu so einem halben Profi entwickelt hast, war ich schon immer so ganz integriert und hatte auch eigentlich kaum noch eine Chance und habe mich immer in Soul Calibur geflüchtet.
Ich erinnere mich leider nur zu deutlich an unsere Soul Calibur-Gefechte. Du mit dem verdammten Bombenschmeißer Link.
Auf GameCube, ne?
Auf dem GameCube, Soul Calibur 2. Ja, ja, das ist die Narben, die trage ich noch heute.
Ja, das spiele ich heute noch am liebsten mit. Aber ja, da kriege ich auf die Omme von meinen Töchtern.
Da habe ich mich, um jetzt auch wieder eine kurze Tangente zu beschreiten, extrem gefreut. Nintendo hat ja auf der Switch 2 vor kurzem ein paar GameCube-Titel veröffentlicht. Mhm. Und aus mysteriösen Gründen war das Soul Calibur 2 dabei, die GameCube-Version. Das spiele ich immer noch, also ein, zweimal die Woche, jetzt fleißig, und verdresche dabei Link. Einfach so, weil ich es kann.
Okay, ich kann vorbeikommen und dir zeigen, wie es richtig geht, aber gut. Dann muss ich wahrscheinlich auch mit dir Street Fighter spielen und werde schnell merken, dass ich da an die Wand geklatscht werde.
Meine Street Fighter Skills sind, mögen vielleicht unter Umständen mit sehr viel Glück noch dazu reichen, dich an die Wand zu klatschen, ja. Aber wie ich im Laufe der letzten Jahre feststellen musste, ist das aber auch schon das Maximum meiner Skills. Online traue ich mich da nicht mehr.
Deine Lieblingsfigur in Soul Calibur war ja Maxi.
Mhm.
Wer ist es in Street Fighter?
Ich bin da so schrecklich konservativ in Street Fighter. Es ist Ryu.
Oh, ja. Es ist mir sehr sympathisch.
Das ist so eine furchtbare Konsensantwort und es tut mir auch wahnsinnig leid. Aber ich bin mit Ryu immer am allerbesten zurechtgekommen. Guile geht auch noch. Der macht schon sehr viel Spaß. Aber im Zweifelsfall immer Ryu.
Ich kenne das. Ich nehme bei Soul Calibur auch meist Mitsurugi. Mhm. Und alles stöhnt immer um mich herum, wenn ich schon wieder den Samurai nehme. Einfach nicht mal was ausprobiere.
Ja, aber was ist ausprobieren? Dafür waren die 20er da. Ne? Das ist, sorry, ja, in unserem Alter probiert man nicht mehr aus. Da verlässt man sich auf die Nunchucks oder so. Oder den Säbel, des Katana.
Da geht's auch mal ums Prinzip, irgendwas durchzuknüppeln.
Ja, absolut. Deswegen wirst du, wenn wir uns mal wieder auf dem Schlachtfeld der ewigen Ehre treffen, mein Herr, dann wird halt das klassische Gefecht Maxi gegen Mitsurugi beziehungsweise Maxi gegen Link wieder ausgefochten.
Auf jeden Fall. Und wo wir gerade bei dem Samurai sind, jetzt ein kurzer Schwenk in die Moderne, um dem mal so einen kleinen Rahmen zu geben. Also, Capcom war zwar rückblickend betrachtet unheimlich erfolgreich und ist ja heute auch noch, und das freut mich richtig, trotz der Krisen, die es da auch gab, dass sie unabhängig am Start sind und dass sie noch nicht aufgekauft worden sind von irgendeinem großen Publisher oder so, und dass sie auch aktuell einen Lauf haben. Also mir gefällt zum Beispiel Resident Evil Requiem richtig gut und nicht nur mir und blicke da ja jetzt traditionell ein bisschen kritischer drauf, sondern auch dem Rest der Welt. Also Capcom hat da wohl einen Nerv getroffen mit Leon S. Kennedy und Grace. Außerdem ist jetzt gerade rausgekommen Pragmata, wieder eine neue Marke. Also Capcom traut sich auch weiterhin, neue Helden zu etablieren. Mal sehen, ob es klappt. Ich werde das auch demnächst besprechen. Und nicht zu vergessen, warten da am Horizont noch zwei Spiele. Eins haben wir schon erwähnt, Onimusha, auch das kehrt zurück, nicht nur als Remaster oder Remake, sondern es gibt einen neuen Teil. Und schließlich ist da auch tatsächlich noch ein Okami 2, auf das ich mich riesig freue. Und jetzt kommen wir vielleicht in diese Phase von Capcom, als dieses, ja, ich würde fast sagen, wunderbar exotische Spiel erschien, dieses Ausnahmeabenteuer, das für mich damals, ich weiß nicht, wie es dir ging, für mich war es damals besser als das zeitgleiche Zelda, das war Twilight Princess. Also was heißt besser? Ich habe es tatsächlich als innovativer und frischer empfunden.
Ich fürchte, jetzt werde ich Sympathiepunkte verlieren. Es ist, ich bin niemals mit Okami warm geworden. Der Grafikstil, wunderschön. Inspiriert, beseelt, ganz großartig. Aber mir ging alleine schon die einführende Sprachausgabe so auf den Sack.
Aber die geht doch vorbei, boah. Es ist doch nur ich und es ist doch ein Kobold. Ich gebe dir recht, der nervt wirklich schlimm. Aber danach.
Ja, also ich hab deutlich mehr Zeit mit Okami Den verbracht, mit dem Nintendo DS-Ableger, was auch ein wunderschönes Spiel war, das ihr die Klappe gehalten hat und das sich auch dann hervorragend steuerte mit dem Stylus. Das hat richtig gut funktioniert. Aber das normale Okami, das kam zuerst auf der PlayStation 2 oder auf der Wii raus, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich kann es nicht mehr mit Gewissheit sagen. Ich weiß nur, es sah wunderschön aus, aber ich spielerisch hat's mich einfach leider nicht abgeholt. Ich bitte um Vergebung.
Also für alle, die das jetzt interessiert und die das nicht wissen, es gibt auf Spielvertiefung einen Eintrag in der Schatzkiste. Da wird dieses Action-Adventure geehrt. Denn lange, lange bevor Japan und seine Mythologie so populär waren wie heute, das ist ja jetzt fast so, als weiß ich nicht, wie Gegenwartskultur, wenn man über die Sonnengöttin Amaterasu spricht oder über Shinto-Religion, da weiß jeder was zu sagen. Yokai kennt auch jeder oder hat sie an der Wand hängen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber damals so Anfang dieser 2000er, 2006 bis 2008, war das schon noch etwas Besonderes, japanische Kultur so ausführlich in einem Videospiel zu begegnen. Und gleichzeitig war das eben dadurch, dass es gerade auf Wii auch sehr innovativ war. Wie gesagt, man konnte im Grunde etwas in die Umgebung zaubern wie eine Brücke. Man konnte im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne untergehen lassen mit Handbewegung und mit der Tinte. Lest mal nach in der Schatzkiste. Dann erfahrt ihr vielleicht, warum ich immer noch so begeistert bin und mich riesig freue einfach, dass Capcom nochmal, übrigens unter Hinzunahme der damaligen Entwickler, und da gab es ja einen großen Bruch, Okami 2 entwickelt. Und jetzt kommen wir in diese Phase, wo es so ein bisschen, ja, knirschte und knisterte bei Capcom, ne?
Ja, ich war dann leider irgendwann tatsächlich mittendrin. Aber nur noch mal ganz kurz eine Anmerkung zu Okami 2. Ich finde es ja tatsächlich sehr bemerkenswert und auch wirklich beeindruckend, dass ausgerechnet dieses Spiel einen Nachfolger erhält. Das war ja immer nur ein Fanliebling und Kritikerliebling sowieso. Aber das hat ja niemals eine Art Publikum gefunden. Das war ja echt. Ich will nicht sagen, dass es ein kompletter Flop war. So schlimm war es nur auch nicht. Aber das ist ja also mehr oder weniger sang- und klanglos untergegangen. Dass es überhaupt noch ein Spin-off mit Okami Den erhielt, war damals schon ein Wunder. Aber ich hätte ehrlicherweise niemals damit gerechnet, den Namen Okami jemals wieder zu lesen. Und dass da jetzt ein offizieller Nachfolger kommt, krass.
Vielleicht bringen Scherben Glück in dem Fall. Denn es war ja schon tragisch, als es erschien. Denn in dem Jahr wurden die Clover Studios ja quasi schon geschlossen.
Genau.
Kurz darauf. Und das Spiel hat sich weltweit unter 300.000 Mal verkauft auf der PS2, wo es zunächst erschien. Und genauso wie die Titel, die wir erwähnt hatten, du hast Beautiful Joe genannt, da gab es noch andere kleinere Experimente in diesem Sinne, mit denen Capcom eigentlich beweisen wollte, auch, dass all das, wo sie jetzt Kritik bekommen haben, ja, jetzt wollt ihr quasi mit dem Devil May Cry eine Reihe begründen und mit Onimusha und Dino Crisis und immer, also es kommt immer nur noch Nachfolger und nichts Neues. Dem wollte man entgegenwirken, funktionierte irgendwie nicht so richtig. Und Okami war jetzt so ein Ausnahmespiel, aber in seiner Zeit wurde es nicht wirklich gewürdigt, das stimmt. Ich erinnere mich noch an die hohen Wertungen. Ich habe ja auch unseren höchsten Award verteilt und es wirklich gelobt. Es hat einen BAFTA Award gewonnen. Also die Spielepresse hat applaudiert, aber intern bei Capcom hat man gerechnet und gesagt, Leute, das wird nichts mehr. Und dann, tja, darf man aber auch nicht vergessen, dass Okami, und das war ein Fehler von Capcom und nicht von den Entwicklern, am Ende des Lebenszyklus der PS2 erschien, und nicht für die PS3. Die kam ja im November 2006 in Japan, Amerika und dann 2007 in Europa heraus, aber dieses wunderbare Okami kam noch für die alte PS2. Das war auch ein Fehler.
Ja, damit teilte sich so ein bisschen das Schicksal mit Shadow of the Colossus. Und das ist ja auch so ein Ding, bei dem ich bis heute unverrückt bei der Meinung bin, dass es dem Spiel nicht gut getan hat, dass es noch auf der PS2 erscheinen musste.
Ja, da gebe ich dir recht.
Wäre das ein PS3-Stadttitel gewesen, hätte das sämtliche Technologiegrenzen durchbrochen. Aber so ist das bis heute ein Spiel, das halt, ich meine, klar, es ist natürlich ein Kulttitel, aber das hat die PS2 an den Siedepunkt getrieben und lief trotzdem nicht gut.
Das kann man tatsächlich vergleichen, auch auf mehreren Ebenen. Und ich hatte vorhin die Scherben erwähnt, die dann Glück brachten. Zu den Scherben gehört eben auch, und dass viele kreative Leute dann Capcom verließen. Darunter auch der Producer von Okami, der Atsushi Minabi. Und ja, wie gesagt, der leitende Entwickler und auch Storywriter Hideki Kamiya. Und die haben dann Platinum Games gegründet. Und später sollten sie dann mit Bayonetta große Erfolge feiern. Aber überraschenderweise, das hat mich damals schon gewundert, hat der Kamiya damals schon während der Entwicklung von Bayonetta erwähnt, dass er Ideen für einen Nachfolger zu Okami hätte. Und immerhin hat Capcom den auch nie ganz allein gelassen. Denn also diesen weißen Wolf und auch Isun, den du nicht magst, denn nach der Umsetzung für Wii, das war dann irgendwann 2008, dann gab es eine HD-Version für PS3, darf man nicht. Dann gab es nochmal eine höher aufgelöste Version für PC, PS4, One und sogar für Switch 2018. Und in diesen vielen Jahren seit dem Flop, und das sind dann jetzt schon fast 12 gewesen, stieg der Ruhm unter Fans und Kritikern weiter an. Und die Remaster sorgten dann, ich habe mal nachgeschaut, dann letztlich doch für Profit bei Capcom auf lange Sicht. Denn bis Ende 2025 wurden 4,8 Millionen Okami verkauft.
Ja, ordentlich.
Und vielleicht beantwortet das deine Frage, zusammen damit, dass das Tischtuch zwischen Kamiya und Capcom wohl noch nicht so zerschnitten war, wie jetzt vergleichbar bei Kojima und Konami, dass da die Zeit reif ist für einen Nachfolger. Also von daher freut mich auch, dass er Veteranen ranholen darf, ne?
Ja, absolut. Und wie gesagt, jetzt Capcom ist ja sehr berühmt dafür, oder vielleicht eher berüchtigt dafür, eine der größten Recycling-Maschinen neben Electronic Arts zu sein. Die holen ja sämtliche Spiele auf jede neue Konsolengeneration in mehr oder weniger erneuerter Form. Und dass dann zwischendurch aber auch Budget und Zeit da ist, einfach sowas wieder auszupacken, hat wirklich den Nachfolger zu einem kommerziell eher wenig erfolgreichen, aber von Fans geliebten Titel wie Okami zu machen. Super, also ganz, ganz toll. Ich bin zwar trotzdem stinksauer, dass es Okami ist und nicht das von mir geliebte Gargoyles Quest, aber naja, irgendwas ist ja immer.
Stimmt, das gehört ja auch noch zu Capcom, ne?
Mhm.
Und ich erinnere mich an eines der ersten Gespräche, die wir hatten auf einer langen Fahrt. Da hast du mir erzählt, wie du dieses Spiel gemeistert hast. Und ich konnte die Schmerzen nachempfinden.
Ja, das
obwohl ist es auch nicht das Allerschwerste ist, ne? Oder?
Für den Original Game Boy.
Ach, den ersten.
Ja, ja, das ist aus dem Jahr 1990 erschien das. Wundervolles Action-Adventure mit Rollenspielelementen. Wahnsinnig schwer. Also bis heute auch wahnsinnig anspruchsvoll und aber auch motivierend, frustrierend. Einer der großartigsten Gameboy-Soundtracks überhaupt aus der Feder der großartigen Yoko Shimomura zum Teil. Also ein tolles Spiel. Und während meiner Zeit bei Capcom habe ich so versucht, ganz, ganz klein ein bisschen meinen kleinen Einfluss wirksam zu machen, um herauszufinden, ob es eine Chance gibt, jemals ich meine, es gab ja ein Gargoyle's Quest 2 und es gab auf dem Super Nintendo mit Demon's Quest auch quasi ein Gargoyle's Quest 3, aber die Marke ist heute im Grunde vergessen.
Ja, Gargoyles sind mir sehr sympathisch und vermutlich hättest du dich gefreut über ein Action-Rollenspiel in offener Welt.
Ach, ich brauch noch nicht mal ein großes Action-Rollenspiel, aber wenn ich da zum Beispiel dran denke, dass es Firmen gibt wie WayForward Technologies zum Beispiel, die extrem gut darin sind, alten Marken in wunderschöne neue Pixelform in die Gegenwart zu holen. Wenn ich mir vorstelle, dass so eine Firma ein Spiel wie Gargoyle's Quest in leicht modernisierter Fassung auf heutige Systeme zurückholen würde, ein Mittelaltermann wird noch träumen dürfen. Tja, ja.
Ja, also Gargoyle's Quest gehört auch zu diesen Flecken innerhalb der Spielegeschichte, über die ich nichts aus persönlicher Erfahrung sagen kann, weil der Game Boy als Plattform bei mir nicht so am Start war. Aber wir haben vorhin so ein bisschen dieses Knirschen und Knistern erwähnt bei Capcom. Mhm. Und da sind wir so in den Jahren, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Das fing nicht an mit der Schließung der Clover Studios, aber es deutete sich vielleicht schon so ein bisschen an. Ein paar Jahre später erschien Resident Evil 5 2009, das auch, wo Capcom, sage ich mal, zum ersten Mal auch international nicht mit diesen 90er Endwertungen überhäuft worden ist. Und ich fand es auch noch gut, aber es hat international nicht so gut abgeschnitten. Wie Resident Evil 4, das da auch schwer zu toppen war, ehrlich gesagt.
Ja, klar.
Das war ja auch, um kurz da zu verharren, eine Wiedergeburt, die gar nicht so leicht war, wenn man bedenkt, wie ultra und konservativ Fans dieser Reihen sind. Also Resident Evil in diesem vierten Teil so zu inszenieren, war schon auch mutig.
Ja, definitiv. Aber dieser Mut, der hat sich ja dann auch doppelt und dreifach und hundertfach ausgezahlt. Das ist ja bis heute, glaube ich, das Spiel, das Capcom am meisten wieder zurückholt, wenn es um irgendwelche Plattformverbreitung geht. Und das hat ja vor gar nicht so langer Zeit auch das offizielle Remake erhalten, das ja sehr, 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 sehr gut sein soll. Ich habe es ehrlicherweise selbst noch nicht gespielt.
Ja, es ist tatsächlich richtig gut.
Ja. Aber ich meine, letztendlich Resident Evil 4, das war ja, wie du schon erwähnt hast, Teil dieser Capcom 5. Und ich finde es ja putzig, dass das ursprünglich mal GameCube-exklusiv war, wenn auch, glaube ich, nur für ein halbes Jahr oder sowas. Ist dann
unfassbar aus heutiger Perspektive.
Ja, was da an Geld geflossen sein muss. Aber da war dann entsprechend natürlich auch die Experimentierfreude da, weil nach sowas wie Resident Evil 3 oder dann Code Veronica, das ja im Prinzip die alte Formel nur immer wieder gekäut hat, konnte es ja nicht mehr so weitergehen. Und da einfach zu sagen, okay, jetzt haben wir schon diese schöne Gelegenheit, einfach mal was komplett Neues zu probieren, dann machen wir es halt einfach auch mal, hat sich gelohnt, definitiv. Das Problem war halt dann nur, wie du es schon angedeutet hast, mit Resident Evil 5 ging es dann direkt abwärts und mit Resident Evil 6 wurde halt dann auch einfach mal ein Bodensatz erreicht, mit dem niemand gerechnet hatte.
Ja, und da sind wir bei dieser Schieflage, auch bei vielleicht den strategischen Fehlentscheidungen, denn so um die Jahre 2012, 13 rum, das sind so die Erscheinungsjahre von Resident Evil 6 und auch Dead Rising 3, da zeigt sich gerade bei diesen beiden Spielen, dass Capcom versuchte, sich ganz einfach Call of Duty anzubiedern, weil man auf dem westlichen Markt mehr verkaufen wollte. Und weil der Shooter dort einfach so unfassbar populär war. Selbst wenn wir als Spielejournalisten vielleicht nicht die Höchstwertung gezückt haben, ich meine, du hast jetzt ein besseres Verhältnis zu Call of Duty als ich, muss man aber attestieren, dass die Japaner natürlich ein Problem hatten. Denn auf dem heimischen Markt, den sie natürlich dominieren, reichten die Verkäufe nicht mehr aus, um das einzuspielen, was da an Produktionskosten rausging. Und man musste international natürlich erfolgreich sein. Nur hätte Capcom dann irgendwie gedacht, okay, die wollen alle irgendwie, dass es schneller wird, Military und Call of Duty. Also packen wir das jetzt mal so ein bisschen in Resi 6 und verwandeln wir auch mal unser wunderbares Zombie-Abenteuer Dead Rising so ein bisschen in sowas. Tja, und das ging so richtig schief. Ne?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand Resident Evil 6 noch nicht mal so, ich fand es noch nicht mal schlecht. es war halt nur kein Resident Evil Spiel mehr. Das war ein Actionspiel. Du hattest zwar noch diese, Gott, wie hieß der Typ? War das Jake? Was im Prinzip quasi die Schleichkampagne war, was so ein bisschen in die Richtung ging, wie früher Resident Evils. Aber es ist schon eine Weile her, dass ich es durchgespielt habe. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber der Leon Kennedy Teil, das war halt im Prinzip wirklich eine Ballerbude. Und ehrlich gesagt, keine schlechte Ballerbude. Das hat als Actionspiel schon ziemlich gut funktioniert. Nur der Name war halt komplett falsch.
Ja, bei mir hat's nicht so wirklich funktioniert. Und ich hatte Leon bis vor kurzem dadurch auch in wirklich schlechter Erinnerung, wie so eine pochende Narbe. Ja. Weil der ja auch noch nicht so alt war. Ehrlich gesagt, ist das derselbe Jahrgang wie ich, 1973 geboren. Aber jedenfalls habe ich immer gehofft, dass der von Capcom noch mal eine Chance bekommt, sich innerhalb der Serie auch mit einem besseren Spiel ja fast schon zu rehabilitieren. Und das ist ihnen in Resident Evil Requiem so richtig gelungen. Denn da übernimmst du mit Leon auch den Metzel- und Hau-drauf-Teil. So ist es nicht. Aber das fühlt sich da noch komplett anders an jetzt. Auch natürlich in Koop mit Grace, als damals in Resident Evil 6. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl, das sich viel deutlicher an dem orientiert, was Resident Evil 2 zum Beispiel gemacht hat und natürlich auch Resident Evil 4 in Teilen. Also das ist, da habe ich mich richtig gefreut, dass Capcom in der Lage war, diese Reihe, nachdem die für mich so ein bisschen, nachdem es bergab ging, jetzt darf man nicht vergessen, dieses Learning hatte Capcom natürlich schon früher, denn Resident Evil 7 ist nichts anderes als, hallo Fans, wir können auch anders, wenn ihr euch verstecken wollt und weglaufen wollt, dann macht das in diesem Hillbilly-Haus.
Ach, ja, ach, Resident Evil 7, meine Güte, da machst du ein Fass auf. Das war so viel Arbeit.
Für dich zu erklären, als du bei Capcom warst, oder?
Ja. Das ist, ich meine, an Resident Evil 7 habe ich wirklich schöne Erinnerungen. Jetzt nicht nur, weil das ein wichtiger und großen Teil meiner Zeit bei Capcom geprägt hat. Ich war ja da quasi von den ersten Monaten der Entwicklung einigermaßen involviert, weil ich der Verbindungsmann zwischen den Japanern und unserer USK war und da halt diese ganzen Jugendschutzgeschichten koordiniert habe. Mhm. Aber ich habe das da natürlich auch gespielt wie ein Verrückter. Ich hatte ja immer die neuesten Builds da, habe das immer ausprobiert, habe mein Feedback gegeben und dadurch kannte ich das Spiel schon echt gut, noch bevor es auf den Markt kam. Aber ich muss trotzdem ganz ehrlich sagen, als es dann endlich draußen war, als ich selbst die finale Fassung von Resident Evil 7 auf der Xbox One habe ich damals gespielt. Ich habe das mit großem Genuss durchgespielt, obwohl ich eigentlich alles kannte und wusste, was da passiert. Aber das Gesamtkunstwerk Resident Evil 7, das hat mir trotzdem sehr viel Freude bereitet.
Ja, es war wie ein Comeback auch.
Ja, voll. Hat sich genauso frisch angefühlt wie Resident Evil 4 damals.
Und es hat mir auch viel besser gefallen. Es ist natürlich so, Capcom hat sich ganz schön gut angeschaut dort, was da eben nicht nur im Military-Shooter-Bereich passiert, sondern was im Survival-Horror-Bereich passiert. Und da ist ja auch durch die Independent-Welle und so weiter eben der psychologische Horror war auf einmal komplett on vogue. Leute wollten nicht ballern, die Leute wollten halt ein Angstgefühl haben, psychologische Hochspannung. Andere Spiele haben das versucht, auch erfolgreich inszeniert. Kleineren Entwicklern ist das gelungen. Und Capcom hat also ich schmeiß jetzt auf der einen Seite ein Alien Isolation, dann hast du ein Outlast und dann hast du noch so viele andere Dinge. Und Capcom ist es gelungen, genau diesen Zeitgeist dann in Resident Evil 7 dann auch zu bespielen. Und das gehört natürlich auch immer zu den, das erwartest du natürlich von so einem Entwickler, dass er dafür ein Gespür hat. Und es ist auch schön, dass Capcom das nicht verloren hat.
Richtig. Auch wenn ich schon wieder jetzt auf der Suche nach Antisympathiepunkten bin, sagen muss, dass ich mit dem, was danach kam, schon wieder nichts mehr anfangen konnte.
Du meinst mit Resident Evil 8 Village?
Genau, Village. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es, keine Ahnung, anderthalb Stunden lang gespielt und habe es dann wieder deinstalliert. Das ist ja im Game Pass enthalten. Es funktioniert für mich schlicht nicht. Und Requiem habe ich bis heute noch nicht ausprobiert. Von daher, mal gucken.
Ja, also bei Village ist es so, das hatte nicht mehr diesen markanten Eindruck. Das war natürlich wieder so ein ein bisschen back to the roots, wenn man möchte, was mir durchaus gefallen hat, weil es eben nicht bedeutete, zurück zum Teil 6, sondern zu Teil 4. Und weil man sich an einem anderen Schauplatz versucht hat, in Europa, mit dem Dracula-Mythos und so weiter. Das war schon, also das war für mich unterhaltsam in den ersten beiden Teilen, aber dann im letzten Drittel ging es für mich radikal bergab, weil dann war es wieder eine Shooterbude. Das wurde auch vorher schon so ein komischer Zirkus. Und das ist Resident Evil Requiem gar nicht. Mhm. Also das ist, es hat zwar auch so seine Elemente, wo ich mir in Raccoon City denke, Leute, jetzt wirklich Killzone? Ja, okay, mache ich. Ja, ich weiche den Granaten aus, ja, ich gehe in Deckung und hoffe, dass es aber nicht so lange dauert. Seid ihr jetzt fertig? Okay, danke, weiter geht's.
Ach, naja, gut, ich meine, da hat ja Capcom in der Vergangenheit einige Klöpse und da muss ich ja auch schon wieder meinen Kopf so ein bisschen in den Sand stecken. Denn wenn ich da zum Beispiel an Resident Evil Umbrella Corps zurückdenke, das ist ja während meiner Zeit bei Capcom entstanden. Und ich kann jetzt mit einigen Jahren Abstand gerne in die Welt draußen verkünden, alle haben es gehasst. Es gab bei Capcom intern niemanden, der sagte, dass es eine gute Idee, diesen blöden, auf Unity basierenden Shooter, Third-Person-Shooter, rauszubringen, unter dem Namen Resident Evil auch noch. Aber die Entwicklung war billig und Actionspiele waren damals en vogue und irgendjemand hat es einfach gemacht. Und es war ein grauenhaftes, von oben bis unten grauenhaftes Spiel. Ach, und wir mussten das irgendwie schönreden.
Ich erinnere mich noch daran, apropos grauenhaftes Spiel, Resident Evil 6 hat jetzt bei uns auch kein Verriss oder so. Also von daher steckt da schon ein Körnchen Wahrheit drin. Nur im Kontext der Reihe, die gewohnt ist, dass du Wertungen hast jenseits der 90, war das auch international dann im Schnitt natürlich eine Katastrophe. Schön ist, Capcom hat daraus gelernt. Ich weiß nicht, ob sie aus einer richtigen Spielkatastrophe gelernt haben, die bei dir lange Zeit Narben hinterlassen hat.
Ich weiß, was du meinst.
Final Fight Streetwise.
Ich wusste.
Meine Güte, hast du dich damals aufgeregt.
Ach, oh, das war so ein furchtbares Spiel. Und da hat sich dann Kai auch noch bei mir so aufgeregt. Also Kai Stübe, der damalige PR-Manager von Capcom, der für dieses Spiel zuständig war und der das auch bei meiner Zeit beim Capcom und noch mit Stein und Bein verteidigt hat. Aber ja, ich hab das Spiel, die PS2-Fassung davon, vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren tatsächlich nochmal ausgegraben. Hab das nochmal eine Stunde lang gespielt, einfach nur um zu sehen, wie das gealtert ist. Das ist jetzt mittlerweile auch schon mehr als 20 Jahre alt. Und ich verstehe nicht, was sich Capcom jemals dabei gedacht hat.
Also für alle, die nicht wissen, was man damit auf sich hat, Final Fight ist ein Beat'em-up von Capcom und da hatte man nicht die Idee, das jetzt Richtung Call of Duty zu bringen, aber so ein bisschen ähnlich. Denn die Japaner wollten die Serie ja so ein bisschen cool machen, wie GTA oder so. Das sollte ein bisschen erwachsener sein, ein bisschen blutiger und ein bisschen, ja, da sollte einfach mehr Wumms rein. Und der Wumms, der hat den Paul dann richtig umgehauen, weil es einfach so ein schlechtes Spiel war.
Ach, ist grauenhaft. Furchtbare 3D-Grafik, furchtbare Steuerung, total zickig. Und ach, und da halt auch schon wieder, also unter anderem Namen hätte dieses Spiel vielleicht sogar einigermaßen funktioniert. Also gerade zu der Zeit, Anfang bis Mitte der 2000er, waren 3D-Brawler ja durchaus en vogue. Da gab es ja einige. Aber halt auf so ein extrem unterdurchschnittliches Spiel dann auch noch so einen ruhmreichen Namen wie Final Fight drauf zu klatschen, was ja eine der wichtigsten Namen im Bereich der Brawler ist, das ist einfach, das war furchtbar. Tut heute noch weh, dieses Spiel. Das war schlechter als Street Fighter The Movie und das war schon abgrundtief furchtbares Spiel.
Oh Gott, Street Fighter, die Filme gehören auch wirklich zu den Dingen, die man schlecht vergessen sollte, ne?
Aber da gab's ja ein Spiel dazu. Das meine ich ja. Also der Film war ja eine Katastrophe. Aber dann gab's auch noch das offizielle Spiel zum Film.
Waren doch auch noch Live-Action-Dinger.
Ganz genau. Oh Gott. Da war ja das im Prinzip quasi das Spielprinzip von Street Fighter 2, nur halt mit digitalisiertem Jean-Claude Van Damme und anderen. Und um Gottes Willen.
Aber bis auf diese, sag ich mal, diese Trash-Ausnahmen, sag ich mal, hat sich die Street Fighter-Reihe im Vergleich jetzt zur ja, vielleicht zur Resi-Reihe oder zu anderen immer relativ gut gehalten. Ne? Da gab es nicht so diese richtigen Tiefpunkte, oder?
Naja, es gab die Street Fighter X-Reihe, also wo dann Capcom auch in der Ära der ersten PlayStation 1 musste ja alles erstmal 3D werden. Und das hat schnellen 2D-Spielen meist nicht besonders gut getan. Und da gab es so ein paar Ableger der Street Fighter-Reihe, die halt auch auf Polygon-Grafik setzten, aber halt auch noch, dass das Spielprinzip noch so extrem langsam machten. Und die waren echt nicht gut. Und dann gab es natürlich, ich meine, die Street Fighter-Reihe, die ist ja auch quasi bodenlos. Es gibt ja X, Ultra, Alpha, Schlag mich tot, ab in die Puppen. Version. Und die waren mal mehr, mal weniger gut. Aber ganz grundsätzlich gesprochen, die Hauptreihe, also vom ersten Teil mal abgesehen, klar. Aber ab Street Fighter 2 bis aktuell Street Fighter 6 ist durchgehend qualitativ sehr hochwertig. Für Street Fighter 5 haben wir zwar damals ziemlich aus dem Roll gekriegt. Und wir, sage ich jetzt, weil das halt auch schon wieder zu meiner Zeit rauskam, weil das halt so extrem mikrotransaktionslastig war. Aber als Spiel war das auch hervorragend. Das wird noch bis heute sehr aktiv gespielt in der Szene.
Und wo wir vorhin bei den kleineren Spielen waren, die ja auch immer so ein bisschen was nach sich zogen, also Beautiful Joe und diese Capcom 5 hatten wir erwähnt, wir waren bei Okami. Da gab es auch noch eines namens Bionic Commando. Ich hatte erwähnt, dass ich den Arcade-Klassiker nie gespielt hatte. Und umso überraschter war ich, als Capcom dann irgendwann 2009 um die Ecke kam und das dann auch, ja, als weiteres Experiment, sage ich mal, aus der Mottenkiste kramte, denn das sollte ja ein komplett neues Spiel werden. Das hat mich von Anfang an neugierig gemacht, aber hat dann auch nicht so abgeliefert, wie man sich das gedacht hat. Auch intern gab es da einen Streit drüber, ne?
Ja. Aber meinst du jetzt das 3D-Spiel? Mhm. Oder die 2D-Ableger, dieses Bionic Commando Rearmed?
Ich meine das 3D-Spiel.
Ach so, also ja, genau.
Von Grin, das war ja ein schwedischer Entwickler,
genau,
mit dem Capcom zusammengearbeitet hat. So auch, das war auch so eine Phase, wo man manche Sachen ausgelagert hat und dann war meist ein Producer aus Japan dabei, der das überwacht hat letztlich natürlich. Ich hatte richtig Bock auf dieses Bionic Commando, also man schwingt da ja durch die Gegend, das ist so ein bisschen futuristisch angehaucht und orientiert sich auch von der Struktur her so ein bisschen an dem Klassiker, der auch auf dem NES verfügbar war. Mir hat es Spaß gemacht, das war jetzt kein Riesenhit, man hat ja auch so einen Metallarm und so weiter, aber es kam auch nicht so wirklich gut an und hat sich auch nicht gut verkauft.
Nee, es war quasi so eine Art Capcom-Version von Spider-Man 2, das ja kurz vorher gerade auf dem GameCube und der PlayStation 2 eingeschlagen ist wie eine Bombe und halt wirklich diese coole Schwingmechanik hatte. Das hatte Bionic Commando leider nicht. Das war ein gutes Spiel, ich erinnere mich auch noch gerne daran. Aber ich weiß auch, dass ich die 2D-Teile, die kurz davor erschienen, also gerade der erste, Bionic Commando Rearmed, an dem hatte ich deutlich mehr Freude als an dem 3D-Teil.
Ja, der hat mir auch Spaß gemacht. Du hast schon recht, also es entstand nicht so ein Flow beim Schwingen wie jetzt bei Spider-Man.
Genau.
Ich habe das damals eher als Herausforderung empfunden, mich da durchzukämpfen und tatsächlich bis zum Finale. Es hat mich gut unterhalten. Ja. Es gehört auch nicht, es hat nicht dieses Niveau von irgendeinem Beautiful Joe oder von einem Okami. Ne? Das nicht. Aber auch damals hat Capcom halt schon experimentiert und aber irgendwann ist dann der Keiji Inafune auch weggegangen. Ne?
Ja, der hat ja dann irgendwann sein eigenes Studio gegründet.
Herbst 2010 verkündet Inafune, dass er Capcom nach 23 Jahren verlässt. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen für deine Lieblingsserie Mega Man.
Ja, ich meine, Mega Man, das war ja, wenn man ganz ehrlich ist, nach den 80ern auch vorbei. Die Teile wurden ja irgendwann so, ich will nicht sagen generischer, aber es war halt mehr vom Gleichen. Irgendwann haben einfach nur noch die Namen der Bossgegner sich geändert, aber im Spiel hat sich nicht mehr viel getan. Dann wurde es halt auch irgendwann 3D, dann gab es Rollenspielableger und aber die große Phase war dann spätestens Anfang der 90er vorbei. Aber es gab ja immer wieder mal so schöne Versuche von Wiederbelebungen. Das, also gerade Mega Man 9 bis 11, das fand ich toll. Es gab auch mal diesen Ansatz von Mega Man Universe, das ja leider nie erschienen ist, aber das quasi den Super Mario Maker vorweggenommen hätte, nur halt im Mega Man Universum. Ja, aber Keiji Inafune hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, versucht mit seinem eigenen Studio und über Kickstarter auch durchaus erfolgreich sein eigenes Mega Man wiederzubeleben mit Mighty No. 9, was aber nur leider, ich kann da nicht mal sagen warum, aber was halt leider komplett in die Hose gegangen ist. Das war kein gutes Spiel. Ich habe das gespielt. Es hat sich komisch angefühlt.
Ja, und das, wenn du das als Ultra sagst, dann ja. Ist das immer, dann steckt da sehr viel Wahrheit drin. Denn genau die muss man eigentlich ansprechen. Wenn man da so eine Marke hat, mit der gerade ältere Spieler so viel verbinden, ne, dann muss man die mit abholen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Inafune bei all dem, was er richtig, richtig gut gemacht hat, und das ist wirklich das meiste gewesen. Und ich bin auch wirklich dankbar für all das, was er auch als Künstler eingebracht hat in die Spiele von Capcom. Allerdings war er dann irgendwann auch verantwortlich für die weltweite Publishing-Abteilung von Capcom. Mhm. Und ich meine, es war auch seine Entscheidung, dann nach dem Erfolg von Dead Rising 2, ich habe die beiden Zombie-Abenteuer geliebt, sehr gerne gespielt mit dem Fotografen im Kaufhaus. Das war auch noch diese Phase, wo die Zombies noch nicht so inflationär überall rumschlurften. Ne? Also The Walking Dead war noch nicht wirklich durch, was die Teile angeht. Was ich sagen will, ist, es war dann wohl Inafunes Entscheidung zu sagen, dass Dead Rising, also der nächste Teil, dass der ausgelagert wird, außer Haus nach Kanada zu einem Studio. Und auch dort, ich hatte es schon angekündigt oder angedeutet, gab es dann dieses, ja, finde ich, diese spürbare Amerikanisierung im Game Design. Die kann man jetzt, das, was man dann Capcom vorwirft, muss man dann in diesem Fall tatsächlich dieser strategischen Entscheidung anlasten, das so zu machen. Denn Dead Rising war da für mich auch als Fan bis dahin auch nie mehr dasselbe. Ne? Mhm. Also da hat sich Capcom das vielleicht ein bisschen einfach gemacht. Hey, komm, macht ihr mal da, ihr kriegt ein paar Hinweise. Da hat sich auch schon Nintendo die Finger verbrannt, wenn die das so gemacht haben. Und naja.
Ja. Also zu Dead Rising 3 habe ich leider überhaupt nichts beizusteuern. Ich weiß nur von seiner Existenz, aber das war auch schon alles. Ich habe den ersten Teil ganz gern gespielt, aber das alles, was danach kam, das war nur für mich nur so unter ferner Liefen.
Mhm. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Capcom gesprochen und die zwei Erfolgstitel ganz weit oben, also die Spiele, die sich am besten verkauft haben, Monster Hunter World und Monster Hunter Rise, noch vor Resident Evil 2, also der zweite Teil von Resident Evil kommt auf 16,8 Millionen weltweit, aber die Monster Hunter von Capcom, die kommen bei Rise auf über 18 und bei World auf über 22 Millionen verkaufte Einheiten. Leider wurde ich mit der Reihe nicht wirklich warm. Ich habe es kürzlich versucht im Action-Rollenspiel, also im letzten aktuellen, weil meine Tochter ein Fan ist. Aber ich habe es auch nicht geschafft, mich da richtig reinzufinden. Wie geht's dir da?
Also jetzt, wo ich nicht mehr bei Capcom arbeite, kann ich es ja zugeben. Ich hatte nie Interesse an Monster Hunter. Ich fand das immer so öde. Es tut mir so leid. Ich habe viel mit den Fans zu tun gehabt während meiner Zeit da. Und das ist halt wirklich die Fan-Community um Monster Hunter rum, die ist fantastisch und sehr, sehr enthusiastisch und motiviert. Aber ich habe die 3DS-Teile gespielt. Ich habe das Ding auf der Xbox One gespielt. Ich habe sogar um meinen Forschergeist zu befriedigen, das Original auf der PlayStation 2 ausgepackt und ausprobiert. Und ich verstehe nicht, was an diesen Spielen Spaß macht. Es funktioniert für mich überhaupt nicht.
Vielleicht ist es ganz plump gesagt, der Pokémon-Effekt ein bisschen, weil meine Tochter, die Monster Hunter mag, mag auch Pokémon.
Aber mit Pokémon kann ich genauso wenig anfangen.
Dann ist das ja wieder vielleicht sogar ein Argument. Ja. Auf jeden Fall startete diese Reihe, diese unheimlich erfolgreiche Reihe, erst 2004 in Japan und 2005 im Rest der Welt. Also das ist ein recht junger Erfolg. wenn man das mal so betrachtet. Und umso überraschender ist es, dass diese Reihe so abliefert und sogar Resident Evil überholen kann. Jetzt nicht im Ganzen, also wenn man alle Teile nimmt. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch, ich würde jetzt fast sagen, eine Cash-Cow, ne?
Absolut. Und es funktioniert ja jetzt seit 2 Jahrzehnten und kontinuierlich. Das spielt ja keine Rolle, welcher Monster Hunter Teil draußen ist. Der stürmt ja sofort und dauerhaft alle Charts, bis der nächste Teil rauskommt. Das ist also krass. Es funktioniert offensichtlich hervorragend, aber ja, halt nicht für alle.
Wenn man sich das mal so anschaut, diese besten Listen, dann scheint Capcom nur aus Monster Hunter World und Resident Evil zu bestehen. Auf der ökonomischen Seite sind das die Motoren. Und bei Resident Evil kommt ja noch eine Stärke hinzu, die man auch erstmal erschaffen muss, dass ja selbst die Remakes ein solides Fundament geben, weil die Leute wieder Bock haben auf dieses Resident Evil, die jetzt eben nicht in unserem Alter sind und das schon alles von früher kennen, sondern die jetzt jünger sind. Also die kaufen auch die Remakes und Remaster. Und kürzlich, also im Zuge des Erfolgs von Resident Evil Requiem, da ist ja auch eine starke Engine am Start, hat Capcom gesagt, dass zum Beispiel auch Code Veronica, das für viele, Klammer auch für Jörg, als eines der besten alten gilt, ebenfalls zurückkehrt. Und auch der erste Teil.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft wurde der schon aus dem Grab geholt, der kommt auch nochmal zurück.
Ja, also ich meine, ich versuche das mal jetzt zusammenzukriegen. Also von Resident Evil 1 gab es ja damals, also allein auf der PlayStation, 3 Varianten. Das normale, den Director's Cut und die DualShock-Version. Dann gab es ja 2002 schon, wenn ich mich recht entsinne, das offizielle Remake für den GameCube. Das wurde ja seit damals ständig durch den Recycle-O-Mat gekurbelt. Und dieses Remake wurde ja dann 2013, genau, das war eine meiner ersten Pressetouren, das Remaster des Remakes für damals aktuelle Konsolen. Und das funktioniert ja noch bis heute, aber das ist jetzt mittlerweile auch schon über 20 Jahre alt, deswegen gibt es ein neues Remake. Oh, das ist verwirrend.
Das Remaster des Remakes ist aber nicht dasselbe wie das Remake des Remasters.
Ja, wenn jemand da eine rote Linie durchkriegt, dann ist es Capcom.
Was ich damit nur sagen will, ist, dass es schon erstaunlich ist, wie unkaputtbar Resident Evil ist. Denn selbst die Spiele, die wir kritisiert haben vielleicht, oder die ich jetzt mehr kritisiert habe als du, also Resi 5 war für mich schon so ein kleiner Downer und Resident Evil 6 war für mich jetzt der sogenannte Tiefpunkt der Reihe. Selbst das, was die Presse dann vielleicht kritisiert, verkauft sich trotzdem im zweistelligen Millionenbereich. Es scheint so zu sein, als wäre, ich habe das mal genannt, das ist so eine blutige Diva, die tanzt bis ans Ende der Geschichte. Die ist unkaputtbar.
Ja, absolut. Und ja, offensichtlich hat sie auch keinerlei Probleme damit, sich alle paar Jahre komplett neu zu erfinden. Und ja, solange das Publikum das gutiert, warum nicht?
Ja, und in der Top 10, wie gesagt, der bestverkauften Spiele aus dem Hause Capcom dominieren Monster Hunter und Resident Evil in verschiedenen Varianten. da hat sich nur ein Devil May Cry dazwischen geschlichen und ich weiß gar nicht, ob es das ist, was, und zwar das Devil May Cry 5.
Naja, wenig überraschend.
Mit 11 Millionen verkauften Einheiten wurde im März 2019 für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht.
Ja. Ach, mein Geschmack ist halt einfach nicht massentauglich. Tja, verflucht.
Wo wir bei dem sind, was nicht so der Massengeschmack ist, da hat Capcom ja einiges zu bieten, auch in seinem Portfolio. Also ich erwähne jetzt einfach nur mal so ein Steel Battalion.
Mit dem größten, wahnsinnigsten Controller aller Zeiten.
Aller Zeiten, wirklich. Das sieht Wahnsinn aus, also wie in so einem Rennspiel. Es ist eine Panzersimulation.
Ja, hast du, nur ganz kurz, wo wir schon auf diesem Flop herumtreten, hast du mal den Kinect-Nachfolger gespielt?
Nee.
das existiert ja bei mir heute noch als eine der unglaublichsten Ideen aller Zeiten. Wie man auf die Idee kommt, ein Spiel wie Steel Battalion, das halt wirklich diesen Controller mit dutzenden Knöpfen heraussetzt auf der ursprünglichen Xbox, wie man dessen Nachfolger auf ein komplett unpräzises System wie Kinect bringen konnte.
Ja, du hast ja sogar Fußpedalen gehabt.
Ja.
Und alles.
Und zwei Steel. Kinect. Unerklärlich. Unerklärlich.
Das gehört auch so in die Reihe der Hardware-Experimente, die fehlgeschlagen sind.
Ja, meine Güte. Aber ja, entschuldige die Unterbrechung.
Aber was es da so an Exoten noch gab, die sich vielleicht jetzt nicht in der Masse verkauft haben, aber schon durchaus eine gewisse Popularität hatten. Da, es gab einen Third-Person-Shooter namens Lost Planet.
Mhm.
2006, 2007. Ich gar nicht so schlecht fand.
Und es gab auch noch einen dritten Teil, den du jetzt radikal ausgelassen hast.
Richtig, den habe ich radikal ausgelassen, weil ich den ganz schlecht fand.
Echt? Ich fand den nett.
Okay.
Aber ich bin da auch nicht objektiv, weil an dem habe ich halt auch gearbeitet.
Okay, aber dann gab es natürlich ein Spiel, das schon auch Spuren hinterlassen hat auf der ästhetischen Ebene, nämlich Killer 7.
Mhm.
Da steckt allerdings nicht Inafune dahinter, sondern der Goichi Suda von Grasshopper Manufacture. Das habe ich damals auch sehr gern gespielt. Und was so ein bisschen vielleicht in den Archiven schlummert, wo ich mir immer wünschen würde, dass da was kommt, aber du wirst mir bestimmt bestätigen, dass ich da keine Hoffnung haben darf, ist Clock Tower.
Ich glaube, außer dir und ganz, ganz gereiften oder weisen Mitarbeitern bei Capcom erinnert sich kein Mensch mehr daran. Ich fürchte, das wird nie passieren.
Also für alle, die es nicht wissen, es erschien 1995 für PC, SNES, auch PlayStation war dabei. Und ja, das war schon ein sehr intensives Abenteuer, was man da erlebt hat. Aber leider, also es ist ein Action-Adventure, es geht in Richtung Survival-Horror auch. Mhm. Also da sind wir schon wieder bei Capcom. Aber es ist vielleicht zu sperrig, ich weiß es nicht. Gab es da mal Überlegungen? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nein. Niemals. Also ich habe das niemals auch nur ansatzweise in irgendeinem Businessplan gesehen. Da wäre vermutlich in Gargoyles Quest 4 sehr viel wahrscheinlicher als okay, Clock Tower 2.
Denn das letzte Clock Tower, der dritte Teil, der erschien 2003 auf der PlayStation 2. Aber es ist wie gesagt auch so ein Nischenspiel. Das habe ich gern gespielt und das hatte auch einige Einflüsse von Resi. Aber okay, hättest du noch was du gerne von Capcom hättest?
Gargoyles Quest. Nein, das ist halt wirklich mein kleiner Dorn im Herzen. Ich liebe dieses Spiel wirklich. Und dass das niemals den Sprung in die Gegenwart geschafft hat, das ist eine Schande. Es gab so eine halbe Andeutung, dass Gargoyles Quest zumindest nicht komplett vergessen ist. In Marvel vs. Capcom 3, da war der Held von Gargoyles Quest, Firebrand, eine der spielbaren Charaktere. Also, aber gut, in Marvel vs. Capcom 3 hat Capcom ja prinzipiell alles reingepackt, was irgendwie in der Vergangenheit mal existiert hat. Also so speziell war das leider nicht. Aber ach, das wäre schon schön.
Ich fliege hier gerade über eine Liste der Mega Man-Spiele und mir wird schwindelig. Es gibt ja sogar einen Mega Man Soccer.
Mhm.
Wusstest du das?
Ja, natürlich. Es gab von Mega Man alles. Wenn ich mich recht entsinne, gab es sogar einen Mega Man Kart Racer.
Ach, Wahnsinn. Okay.
Also ich kann da nicht mehr hundertprozentig sicher sein, weil das halt in eine Phase fiel, wo es von allem einen Kart Racer gab. Aber ich glaube, der existierte.
Und weil du vorhin bei den Wunschspielen warst, ich hatte meine schon erwähnt. Also ich bin eigentlich sehr, sehr froh aktuell mit dem, was Capcom gerade abliefert und was sie in der Pipeline haben, denn das erwähnte Okami 2 und auch Onimusha, das sind schon zwei Sachen, auf die ich mich riesig freue. Und um vielleicht Capcom jetzt zum Schluss noch mal so ein bisschen einzuordnen innerhalb dieser Videospielbranche. Wir als Redakteure, für uns war das, glaube ich, immer so, dass Capcom einfach zu den, ich formuliere es jetzt mal ganz plump, coolen japanischen Traditionsentwicklern gehört, die man nicht missen möchte.
Ja, definitiv. Gerade aus der NES-Zeit sind halt die Erinnerungen spektakulär gut. Super Nintendo-Zeit, also alles, was nach Street Fighter 2 kam, das ist halt so die goldene Zeit von Capcom. Und dann später haben die sich halt auch noch Sachen getraut. Du hattest ganz, ganz kurz Remember Me erwähnt. Das ist halt so ein Titel, den ich sehr nah am Herzen trage. Ich habe auch schöne Erinnerungen an Spiele wie God Hand, an die sich außer mir vermutlich kaum noch jemand erinnert. Ist auch gnadenlos gefloppt, auch schon wieder so ein Ding der Clover Studios, die leider in einem anonymen Grab liegen. Aber von einem anderen Publisher oder Entwickler hätte es sowas vermutlich niemals gegeben, weil es so extrem abgefahren war. Und da muss man Capcom trotz aller Fehlentscheidungen und trotz aller aus meiner eigenen Arbeit getrübten Erinnerungen trotzdem zugutehalten, dass das eine Firma ist, die sich über die vielen, vielen Jahrzehnte, die es mittlerweile gibt, die Spielebranche ganz klar verbessert hat. Hätte es Capcom niemals gegeben, wäre die Branche heute eine traurigere. Davon bin ich überzeugt.
Ja, also Capcom hat die Spielkultur bereichert über viele Jahre. Sie haben auch diese Stärke bewiesen, aus Fehlern zu lernen und in dem Sinne auch das Spieldesign anzupassen. Es wird bei Reihen wie Resi und Co. Immer dazu kommen, dass Fans des einen Teils nicht zufrieden sind mit dem, was da abgeliefert wird. Aber nichtsdestotrotz haben sie diese Anziehungskraft des Survival-Horrors tatsächlich auch in der Überwindung von Spieldesign-Fehlern etabliert. Und was mich besonders freut, gerade in diesen Zeiten, wo im Grunde alles geschluckt wird an Studios und Firmen, was nicht bei drei auf dem Baum irgendwo ist, von den ganz Großen. Man darf ja nicht vergessen, Capcom hat eine sogenannte Marktkapitalisierung von, schlag mich tot, 9 bis 10 Milliarden US-Dollar. Und wenn wir das mal vergleichen, dann klingt das mit den ganzen Marken, die wir genannt haben, richtig gut und mit den Verkaufszahlen. Und ja, das ist auch ein richtig wichtiger Videospielhersteller, der eine gewisse Stärke hat. Aber ein Bandai Namco zum Beispiel oder ein Konami sind doppelt so groß in dieser Hinsicht, was die Marktkapitalisierung angeht. Und trotzdem sind es noch Zwerge. Nintendo hat 100 Milliarden, Sony 175 Milliarden und Microsoft 3,8 Billionen.
Oh Gott.
Das heißt, für Microsoft wäre das ein kleines Häppchen gewesen, so ein Capcom. Und wenn ich daran denke, was da so mit Activision Blizzard, mit Bungie, also was die großen Publisher da alles links und rechts so gekauft haben, was mehr gekostet hat, dann bin ich tatsächlich froh, dass die sich in diesem Sinne ihre Unabhängigkeit bewahrt haben da in Osaka.
Ja, absolut. Wie gesagt, solange der Tsuchimoto-Clan die Zügel fest in der Hand hat und es ist nicht abzusehen, dass sich das jemals ändern wird, glaube ich nicht, dass Capcom jemals von einem größeren Unternehmen geschluckt wird. Weil das war schon immer ein Familienunternehmen und das soll meines Wissens nach auch immer ein Familienunternehmen bleiben.
Es gab ja mal die Gerüchte, damals als Phil Spencer bei Hidetaka Miyazaki Elden Ring gespielt hat, da hatte ich schon Angst, dass Microsoft irgendwie Kadokawa oder From Software anfasst. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Weißt du von, sage ich mal, Versuchen in einer gewissen Zeit, dass größere Fische da durchaus Interesse hatten an Capcom?
Das Interesse war immer da, keine Frage. Aber meines Wissens nach gab es niemals einen Versuch einer feindlichen Übernahme oder sowas, was ja auch gar nicht möglich ist, weil die Tsuchimotos, die halten ja den allergrößten Teil der Aktien sehr fest in der Hand. Also solange Kenzo Tsuchimoto oder sein älterer Sohn Haruhiro Tsuchimoto, also CEO und COO, einfach die größten Anteile an der Firma halten, wird es dazu niemals kommen. Und Capcom hat im Laufe der Jahrzehnte natürlich Höhen und Tiefen gehabt, auch finanziell. Wie gesagt, 2013 habe ich das ja leider am eigenen Leib miterlebt, wo dann die große Zäsur erfolgte, wo weltweit fast die Hälfte der Mitarbeiter gehen musste, inklusive mir. Es waren schwierige Zeiten, aber die Firma ist immer wieder auf den Beinen gelandet. Selbst ich war ja ein paar Monate später wieder da. Aber die Firma, sie schafft es, wie eine sehr beharrliche Katze, sich ja immer wieder auf den Beinen zu landen und halt die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann doch wieder ein Jahr später einen gigantischen Triumph zu feiern. Also von daher, irgendwas scheint da sehr richtig gemacht worden zu sein oder wird da immer noch sehr richtig gemacht. Von daher, toi, toi, toi.
Und selbst als Rollenspieler habe ich mich ja gefreut. Ich habe ja, fieses Breath of Fire. Ich habe ja Breath of Fire schon erwähnt, dass es damals an mir vorbeigegangen ist und natürlich nicht so populär war wie ein Dragon Quest oder sowas, aber was unter einigen Hardcore-Fans auch als ein Geheimtipp gilt. Und schließlich hat Capcom ja auch das jetzt zum Abschluss, weil ich das vergessen habe, ein Dragon's Dogma gemacht. Mhm. Und zwar konnte mich der erste Teil noch nicht so richtig rocken, aber der zweite Teil hatte schon richtig gute Ansätze und ich bin auch froh, dass sie in diesem Bereich experimentieren und hoffe, dass es da auch weitergeht. Also unterm Strich bin ich dankbar, dass es diesen Entwickler gibt, dass da so viel kreative Spiele entstanden sind, dass er diese seine Tiefen meist überwunden hat. Und ich würde dir da zustimmen, dass ich auch das Gefühl habe, das ist ein schönes Bild mit der Katze, dass sie immer wieder auf den Beinen landen und dass sie auch einfach zu dieser Videospielbranche gehören. Die dürfen nicht fehlen.
Ja, definitiv. Ich meine, was passiert, wenn ein Traditionsentwickler die Branche hinter sich lässt? Das sieht man ja leider an Konami, die halt ja seit Jahren nur noch irgendwelche Pachinko-Slot-Geschichten machen und ihre alten Marken brach liegen lassen. Und das tut halt als jemand, der mit Konami-Spielen in den 80ern und 90ern aufgewachsen ist, tut das in der Seele weh.
Obwohl ich sagen muss, du hast recht, das lässt sich nicht so direkt vergleichen mit Capcom. Ich muss sagen, dass Konami da auch schon ein Learning zeigt, so ein bisschen. Auf einem anderen Level. Aber wenn ich mir Silent Hill F anschaue oder das, was sie jetzt versuchen in anderen Bereichen, ich glaube, sie haben gemerkt, dass sie sich ihre Fans auch nicht vergraulen dürfen.
Richtig, also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Meine Güte, wenn Konami halt im Prinzip so eine Renaissance feiern sollte, ich wäre der Erste, der mit Geldschein winkt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wir können froh sein, dass Capcom noch eine Videospielfirma ist. Und zwar eine, die, so wie es aussieht, in gutem Saft und Kraft steht. Von daher, weiter so.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wer weiß, vielleicht sprechen Paul und ich ja auch noch mal über Konami in diesem Sinne. Ja. Würde sich ja fast anbieten nach diesem Ausblick. Wir sind natürlich ein bisschen wild durch die Geschichte dieses Publishers gesurft, würde ich sagen. Es gab Anekdoten aus unserer Zeit bei 4Players, die möchte ich auch nicht missen. Das war immer sehr schön mit Paul. Und vielen Dank auch, Paul, dass du so ein paar Einblicke geteilt hast, die du dann bei Capcom gewonnen hast, als du auf der anderen Seite der Macht aktiv warst.
Sehr gerne.
Ich hoffe, für euch war dieses Gespräch einigermaßen unterhaltsam und wer weiß, vielleicht wird ja sogar eine kleine Reihe über Publisher daraus. Schaut doch mal auf meiner neuen Webseite vorbei und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützt. Wie gesagt, jetzt ist alles schneller, komfortabler und überhaupt besser. Also, ich wünsche euch lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.